Ich bete, dass, Birol, dass du geführt bist durch den Heiligen Geist und dass du aussprichst, was er sagen möchte und dass alle vielleicht noch Zweifel oder Gedanken, dass sie jetzt weg sind und dass der Heilige Geist sprechen kann. Amen.
Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich habe eine schlechte Nachricht. Und zwar ist das Thema, was uns heute beschäftigen wird, das Feuer des Heiligen Geistes, was bei dem Wetter leider ganz unpassend ist. Aber denkt immer dran, es ist auch das lebendige Wasser. Also der Heilige Geist so oder so, auch wenn hier das Feuer abgebildet ist, denkt vielleicht lieber ans Wasser als an das Feuer, damit ihr nicht Gedanken völlig überhitzt. Ich möchte direkt in den Text von heute gehen. Das ist die Apostelgeschichte 19. Verse 1 bis 7. Da steht: Während Apollos sich in Korinth aufhielt, geschah es, dass Paulus durch das Hochland zog, nach Ephesus hinabkam und dort einige Jünger antraf. Und er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben kamt? Sie erwiderten ihm: Nein, wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie sagten: Mit der Taufe des Johannes wurden wir getauft. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Umkehr getauft und zum Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, das heißt an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in Zungen und in prophetischen Worten. Es waren insgesamt etwa 12 Männer. Die Geschichte hier beginnt damit, dass Paulus nach Ephesus kommt. Und Ephesus ist in den ganzen Stationen, die Paulus so in seinem Leben durchgeht, eine sehr wichtige Stadt, weil er dort ganze etwa 3 Jahre verbringt. Er ist eine Gemeinde, mit der ihm dann später viel verbindet. Das sehen wir auch darin, dass er dann einen Epheserbrief schreibt, also einen Brief, der uns im Neuen Testament auch erhalten geblieben ist. Dort trifft er ein paar Jünger an, die zwar glauben, aber den Heiligen Geist nicht empfangen haben. Paulus erkennt das relativ schnell anscheinend, kommt sofort auf diese Frage zum Sprechen und erfährt, dass sie nicht den Heiligen Geist empfangen haben. Geht dann kurz auf die Johannes beziehungsweise Jesus-Taufe ein. Und als sie dann sagen, dass sie gar nicht wussten, dass es den Heiligen Geist überhaupt gibt oder dass es ihn schon gibt, legt er ihnen die Hände auf, sie werden erfüllt vom Heiligen Geist und fangen an, in Zungen zu reden, also in anderen Sprachen und prophetisch zu reden. Wenn wir über den Heiligen Geist reden, dann müssen wir erstmal reden, was ist der Heilige Geist, was verstehen wir darunter? Ich mache es ganz kurz, weil die meisten von euch das wissen. Der Heilige Geist wird als Gott bezeichnet, genauso wie Gott der Vater als Gott bezeichnet wird und Jesus Christus als Gott bezeichnet wird, als Sohn. Ist alles drei ein Gott. Ja, da sprechen wir als Christen von der Dreieinigkeit. Also wir haben nicht drei verschiedene Götter, sondern es ist ein Gott mit drei Personen, alle aber in einem Gott vereint, deswegen die Dreieinigkeit. Und heute geht es eben um diesen Heiligen Geist, um das Empfangen vom Heiligen Geist. Wenn wir diese Stelle, die wir gerade eben gelesen haben, ich habe sie euch vorgelesen und ihr habt sie wahrscheinlich mitgelesen, dann ist es wichtig, grundsätzlich erstmal, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir es nicht einfach als Geschichtsbuch lesen. Ja, die Bibel ist nicht irgendein Buch, wie so ein Roman, den man so liest und dann mehr oder weniger drüber nachdenkt, wieder zuschlägt und beiseite legt, sondern die Bibel, das ist Gottes Wort an uns. Also wenn ihr in der Bibel lest, dann tut das in dem Bewusstsein, Gott redet in diesem Moment zu euch das, was dort steht. Und die Frage ist, was möchte er euch heute sagen? Ich mache ein Beispiel. Wenn ich nach Hause komme und da liegt ein Zettel von meiner Frau, da steht drauf: Schatz, kauf bitte Milch, Eier und Mehl ein. Ja, dann denke ich, ach guck mal, meine Frau möchte, dass ich einkaufen gehe. Ja, Milch, Mehl, Eier klingt irgendwie nach Kuchen. Wenn ich dann diesen Zettel wieder dahin lege, wo er lag, und einen Film angucken gehe, dann habe ich die Botschaft dahinter nicht verstanden. Ja? Der Zettel sollte mich natürlich dazu auffordern, einkaufen zu gehen, nicht einfach nur zu lesen und wieder wegzulegen. Also die Frage ist immer, wenn wir die Bibel lesen, was möchte Gott uns damit sagen, zu was möchte er uns herausfordern? Was möchte er, worüber wir nachdenken? Oder was sollen wir tun? Und die Frage, die uns heute beschäftigen soll, ist genau die: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben kamt? Warum ist das überhaupt wichtig? Warum stellt Paulus diese Frage eigentlich? Was bringt der Heilige Geist? Da gibt es einen ganzen Garten an Möglichkeiten, aber es gibt eine ganz, ganz wesentliche Funktion. Eine Sache, für die der Heilige Geist absolut nötig ist und notwendig ist. Ihr wisst, irgendwann werdet ihr sterben. Ja, ich werde auch irgendwann sterben. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber irgendwann und wahrscheinlich vielleicht sogar früher, als mir lieb ist. Aber dann werde ich vor Gottes Thron stehen. Und da wird Gericht gehalten über mein Leben. War ich ein guter Mensch oder war ich ein schlechter Mensch? Das ist die Frage, die jeder von uns irgendwann vor Gott beantworten muss. Aber die Bibel macht deutlich, Gott interessiert nicht, ob du mal einem Obdachlosen Geld gegeben hast. Den interessiert nicht, ob du deinem Nachbarn einen guten Morgen gewünscht hast. Ist alles gut, ist alles schön, aber Gott schaut unser Herz an. Und er sieht, dass das Böse immer in unserem Herzen drin ist. Mit allen guten Taten dieser Welt kannst du das nicht aufwiegen. Das siehst du daran, wenn du mal morgen vielleicht im Berufsverkehr im Stau steckst. Ja, und dich dann über die ganzen Menschen, die es wagen können, die Autobahn zu benutzen, aufregst. Oder jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wenn du 2 Uhr nachts dein schreiendes Kind auf dem Arm hast, was schon seit Stunden schreit und du auch schon die letzten Tage nicht gut geschlafen hast. Da merkst du dann, was wirklich in dir drin steckt. Ja, wir können uns viel vormachen, solange es uns gut geht. Aber wenn es uns schlecht geht, dann sehen wir wirklich, was in unserem Herzen steckt. Dann kriegen wir wirklich einen tiefen, tiefen Einblick, was für Abgründe da eigentlich drin sind in uns. Und genau diese Abgründe sind es, die Gott sieht. Und mit denen wir irgendwann vor ihm stehen. Dann haben wir also so im Laufe unseres Lebens eine lange Liste, einen Schuldbrief angehäuft mit Dingen, die wir alle falsch gemacht haben. Dinge, die wir alle nicht bezahlen können. Alles Geld und so lassen wir bei unserem Tod hier auf der Erde. Das hilft uns dann auch nichts. Die einzige Möglichkeit, wie wir da rauskommen, ist, wenn Jesus unseren Namen auf dem Schuldbrief durchstreicht und seinen eigenen Namen reinschreibt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir da ungeschoren davonkommen. Und das ist wirklich das Gewaltige, dass Jesus das tut, dass alle meine Schuld, alle Schulden, die ich im Laufe meines Lebens anhäufe, dass er die auf seinen Namen ausstellt und ich nur noch unterschreiben brauche, dass ich das möchte. Das Einzige, was ich tun muss, ist unterschreiben, ja, Jesus, ich möchte, dass du meine Schulden für mich bezahlst, weil ich es nicht kann. Wo kommt da der Heilige Geist ins Spiel? Der Heilige Geist ist das Siegel, dass Gott auf deine Unterschrift setzt, dass er das anerkennt. Der Heilige Geist ist das Siegel darauf, dass Gott diesen Vertrag anerkennen wird. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 8, 15. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Und das mit dem Siegel lesen wir in Epheser 1. Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte. Nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat, das heißt das ewige Leben. Also der Heilige Geist ist absolut notwendig, den zu haben. Das ist das Versprechen, das ist das Zeichen von Gott, dass du das ewige Leben haben wirst. Dass du irgendwann vor seinem Thron stehst, vor dem Richterstuhl und dann nicht für schuldig, sondern für unschuldig befunden wirst durch Jesus Blut. Durch das, was er getan hat. Und darum ist es Paulus so wichtig. Deswegen geht er sofort auf diese Frage. Seid ihr mit dem Heiligen Geist getauft? Habt ihr diesen Heiligen Geist empfangen? Wisst ihr, dass ihr Kinder Gottes seid? Das ist das, was der Heilige Geist euch sagt. Und darum brauchen auch wir den. Und darum ist die Frage auch an uns heute gerichtet. Neben diesem einen wesentlichen Grund gibt es noch ein paar andere Dinge, die der Heilige Geist tut und die wir genauso brauchen. Die werden manchmal, nein, ich sag's nicht, sag mal ein paar Eigenschaften, die ihr mit dem Heiligen Geist verbindet, so Schlagwörter oder Dinge, die der Heilige Geist in uns wirkt oder durch uns tut. Genau, er ist der Tröster, wird gesagt, er tröstet uns. Er schenkt uns Erkenntnis, ganz wichtig. Er stärkt im Glauben, genau. Er schenkt uns Weisheit, genau. Er überführt uns von Sünde, ja. Er leitet uns und er fördert unser Gebet, genau. Er vertritt uns im Gebet, wird sogar gesagt. Er befähigt uns, genau. Genau, das, was ich meine, genau. Er tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern, eben das im Gebet vertreten. Wie befähigt er uns? Was macht er? Ja, Kraft. Noch konkret, es gibt ja in der Bibel so ein paar Sachen, die gesagt werden, die vom Heiligen Geist kommen. Genau, Geistesgaben. Was sind die Geistesgaben? Prophetie ist eine. Sprachenrede, prophetisches Rede, genau. Predigen, genau, ist auch ein, vom Heiligen Geist. Gaben der Heilung, genau. Was tut der Geist noch in uns? Was ändert er in uns? Ja, er schenkt Heilung. Bitte? Ja, er ändert den Charakter. In welche Richtung denn? Was sind denn so Anzeichen für einen Charakter, den der Heilige Geist verändert hat? Er lenkt unsere Gedanken, ja. Ja, genau. Freude, Friede, Hoffnung, genau. Schön. Ja, genau. Sagt mal ein paar Namen, die der Heilige Geist bekommt. Wie wird er genannt? Wir haben hier schon gelesen, der Geist der Kindschaft. Geist Gottes haben wir gelesen, Heiliger Geist. Was gibt es noch für Namen für den Geist Gottes? Ja, Tröster? Es könnte sein, ja. Weiß ich gerade nicht, aber kann sein, ja. Bitte? Nochmal? Ah ja, der Helfer, ja, genau, klar. Genau, also es gibt eine ganze Menge Sachen, die über den Heiligen Geist gesagt werden. Einmal, wie ihr gesagt habt, die Frucht des Geistes, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Dann hat er auch noch so ein bisschen, im Neuen Testament hat er bestimmte Gestalten, das ist einmal auch im Alten Testament, einmal, dass er als Feuer auftritt, er wird als Wasser beschrieben, er wird als Taube wird er beschrieben, also als eine weiße Taube, glaube ich, und als Wind. Die Gaben des Geistes habt ihr auch genannt, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis, die Heilung und so weiter. Er hat verschiedene Funktionen, er ist Zeuge, er ist Tröster, er ist der Beistand und er hat verschiedene Eigenschaften oder Namen. Er wird der Geist Gottes genannt, der Heilige Geist, der Geist der Kraft, Geist des Friedens, der Besonnenheit, der Weisheit, Geist der Offenbarung, Geist des Verstandes, Geist des Rates, Geist der Wahrheit, Geist der Herrlichkeit, Läuterung, der Schöpfergeist, Atem Gottes und so weiter. Was will ich euch damit sagen? Es sind alles gute Sachen. Es sind extrem schöne Sachen und wichtige Sachen. Ja, wir brauchen Frieden, gerade in der heutigen Welt. Wir brauchen Heiligkeit, wir brauchen lebendiges Wasser. Er wird auch als der Geist des Lebens, auch, der lebendig macht, beschrieben. Wir brauchen Wir brauchen die Heilung, wir brauchen Geduld und Güte, Gottesfurcht, Barmherzigkeit. Wir brauchen gute Evangelisten. Alles Dinge, die der Heilige Geist wirkt. Also der Heilige Geist ist zum einen, das ist das allererste, wichtig, dass wir wissen, dass wir zuversichtlich sind, dass wir Gottes Kinder sind. Also es fest wissen. Aber er hat noch viele andere positive Eigenschaften. Die erste oder oft das erste Anzeichen für den Heiligen Geist im Alten und im Neuen Testament sind zwei Dinge. Was sind diese zwei Dinge, die oft als erstes passieren, wenn der Heilige Geist kommt? Sprachengebet. Genau, Sprachengebet wird sehr oft gesagt. Was ist das andere? Bitte?
Im Alten Testament
das Leben bei Adam. Das Leben, ja, das stimmt, genau. Das ist wahr. Ja. Genau, Prophezeiungen, das war noch, worauf ich hinaus wollte. Also, das Leben stimmt natürlich genauso. Man könnte auch noch ein paar andere Sachen sagen. Aber gerade auch im Neuen Testament ganz wichtig, wenn der Heilige Geist kommt, passieren zwei Dinge. Zum einen natürlich die Sündenüberführung, aber danach sind Prophetien, die ausgesprochen werden, und Zungenrede. Wir haben das in dieser Geschichte am Anfang gelesen. Paulus legt den Männern die Hände auf und sie fangen an zu prophezeien und in Sprachen zu reden. Genauso lesen wir es in Apostelgeschichte 2, Vers 4, dass sie anfingen, Sprachen zu reden. Und in Joel, in der bekannten Stelle, wird das auch gesagt, dass sie Weissagen werden. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, die spare ich euch jetzt. Was heißt Prophetie eigentlich? Prophetie hat immer so ein bisschen einen Anklang. Es heißt eigentlich nur Gottes Willen sagen. Also Gottes, das Unsichtbare ins Sichtbare sprechen. Das kann manchmal, das ist manchmal auch die Zukunft vorhersagen, das gibt es auch, was ist nicht zwingend die Zukunft. Also lesen Sie ein paar Stellen in der Bibel, wo prophezeit wird, und das hat nicht so viel mit der Zukunft zu tun, sondern es ist das Jetzt, was geoffenbart wird, was aufgedeckt wird. Und Sprachenrede ist eben ein erstmal unverständliches Reden, was der Geist versteht zum einen und was auch zum Teil auch durchaus interpretiert oder übersetzt werden kann. Warum ist beides so wichtig? Wir lesen nämlich in 1. Korinther 14, glaube ich, sagt Paulus, diese beiden Dinge, Prophetie und Zungenrede, das sind eigentlich die, auf die es ankommt. Und das, wie wir gesehen haben, sind es ja auch oft die ersten Anzeichen für den Heiligen Geist. Warum sind die so wichtig? Was ist an Prophetie wichtig? Warum brauchen wir das? Keine rhetorische Frage, ist eine ernst gemeinte Frage. Warum brauchen wir Prophetie?
Zur Ermutigung.
Ja. Zur Ermutigung, genau. Ermahnung und Tröstung wird auch noch gesagt, ist die Prophetie da. Aber noch grundlegender meine ich.
Ja, genau.
Genau. Wir brauchen Prophetie, weil es am Grundlegenden Gottes Willen offenbart. Ja, es bringt hervor, was Gott möchte. Da wird ausgesprochen etwas, was Gott offenbaren möchte oder was er möchte, dass jemand tut. Darum ist Prophetie so ungeheuer wichtig. Ich erzähle es nur kurz, aber nur, um das zu verdeutlichen, warum das so wichtig ist. Ihr habt mich ja als Pastor bestätigt sozusagen, meine Berufung bestätigt in der Abstimmung. Und dass ich mich dazu überhaupt zur Verfügung gestellt habe, hat damit zu tun gehabt, dass ich ein deutliches Wort vorher bekommen habe, prophetisch, dass ich das überhaupt tun soll. Ja, sonst würde ich mich für sowas ja niemals freiwillig melden. Also nicht, wenn ich nicht weiß, dass das Gottes Wille ist. Und zwar war es so, dass tatsächlich meine Frau hat einen Traum gehabt, schon eine ganze Weile her, hat einen Traum, wo sie gesehen hat, dass jemand anders zu ihr kommt. Also in dem Traum wurde zu ihr prophetisch von einer Person geredet und ihr gesagt hat, dass sie und ich, dass wir irgendwann die Leitung, irgendwo eine wichtige Leitung übernehmen werden. Das war relativ unkonkret, aber das war das Wort, was sie im Traum gehört hat. Ungefähr eine Woche später Paul auf mich zu und fragt mich, ob ich mir vorstellen kann, Pastor der Begegnungskirche irgendwann zu werden. Also ein ganz enger zeitlicher Zusammenhang. Nochmal eine Woche darauf kommt eine Schwester auf mich zu und zu dem Zeitpunkt war ich noch am Prüfen. Ja, dass niemand außer mir, Paul und Deborah, vielleicht noch Marianne, wussten davon. Nochmal eine Woche später kommt eine Schwester auf mich zu und gibt mir ein Bild weiter und sagt mir, ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagt, dass du die Nachfolge von Paul in irgendeinem Bereich antreten wirst. Und fragt mich, ob ich damit was anfangen kann. Sage ich ja, kann ich was mit anfangen. Eine Prophetie ist deswegen so ungeheuer wichtig, weil wir wissen müssen, was Gott möchte eigentlich. Wie viele Bereiche gibt es in unserem Leben, wo wir wirklich keine Ahnung haben, aber es liegt auch an einer prophetischen Armut. Und die Frage ist eben, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben kamt? Hast du den Heiligen Geist empfangen, als du zum Glauben kamst? Wir haben eine ganze Menge Sachen aufgezählt. Anzeichen des Geistes, Früchte des Geistes, Gaben des Geistes. Kannst du persönlich eines oder mehrere von diesen Dingen in deinem Leben identifizieren, die du lebst? Nochmal, es ist keine Theorie, es geht hier um Wort Gottes an dich. Das ist eine Frage, das ist keine Verdammnis dahinter, es ist eine Frage, die du auf den Grund gehen sollst. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Kannst du sagen, dass du die Früchte des Geistes in deinem Leben siehst? Siehst du die Gaben des Geistes in deinem Leben? Hast du die Zungenrede, hast du die prophetische Rede? Gibt es irgendetwas davon, was du sagen kannst, was in deinem Leben sichtbar ist? Hast du diesen Tröster und den Beistand? Und wenn nicht, wir haben gelesen, wie hier der Heilige Geist kam, indem den Männern die Hände aufgelegt wurden und für sie gebetet wurde. Lass heute für dich beten, dass du den Heiligen Geist bekommst. Aber der Geist ist die Versiegelung von dem Bund mit Jesus. Und wenn du diesen Bund nicht hast, dann nimm als allererstes diesen Bund an. Das ist das A und O. Aber vielleicht sagst du, vielleicht bist du hier und sagst, du hast den Heiligen Geist, du kannst Gaben in deinem Leben identifizieren, vielleicht redest du in Zungen, vielleicht hast du die prophetische Rede. Dann will ich dir heute auch zwei Dinge mitgeben. Zum einen, es ist ganz klar gesagt im Neuen Testament, dass die Gaben des Geistes zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Tröstung sind. Das sind Gaben, die für die anderen sind, nicht für dich selber. Ja? Die Gaben der Prophetie sind zur Überführung da. Also die Frage, benutzt du diese Gaben für die Gemeinschaft? Benutzt du die, um anderen Menschen zu dienen? Und wenn nicht, wie könntest du heute damit anfangen? Wie kannst du in Zukunft damit anfangen, diese Gaben einzusetzen? Die sind kein Selbstzweck. Der Heilige Geist ist nicht nur Selbstzweck, der ist auch dein Tröster und dein Fürsprecher. Und in erster Linie versiegelt er dich mit Jesus. Aber die Gaben, die er dir schenkt, die sind für die Gemeinde, für die anderen Christen. Zweitens, wenn du auch das tust, oder wenn du das Gefühl hast, dass du vielleicht das mal hattest, aber nicht mehr so sehr, möchte ich Epheser 4 vorlesen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Du kannst den Heiligen Geist in deinem Leben betrüben, traurig machen. Du kannst ihn sogar auslöschen. Nicht, dass er für immer weg ist, aber zumindest, dass er nicht mehr wirkt. Hier geht es besonders um unheiligen Lebenswandel, ja, um in Sünde zu leben. Das ist ein Punkt. Grundsätzlich aber auch hier, wenn du dich Gottes Willen widersetzt, wenn er etwas zu dir gesagt hat, dir Sünde offenbart hat, aber du daran festhältst, dann ist heute der richtige Tag, um damit aufzuhören. Dann ist heute der richtige Tag, um nochmal den Kampf dagegen aufzunehmen. Lieben, wir werden alle immer Sünde in unserem Leben haben. Das ist einfach Teil des Lebens. Keiner von uns wird ohne Sünde sein, solange wir noch hier sind. Aber wo wir der Sünde Raum in unserem Leben geben, dann nehmen wir dem Raum dem Heiligen Geist. Darum, wenn du Sünde in deinem Leben hast und die nicht bereust, die nicht anerkennst, sie nicht vor Gott bringst, dann verlass den Raum heute nicht, ohne das vor Gott zu bringen, ohne Buße zu tun dafür und umzukehren. Dass wir den Geist nicht dämpfen. Im Hebräerbrief heißt es, wir sollen uns nicht in Sünde verstricken lassen, weil die Sünde uns zu Fall bringt. Dieser Kampf, der geht unser ganzes Leben. Und da brauchen wir uns auch nichts vorzumachen, das hört auch nicht auf. Aber kämpfen sollen wir ihn trotzdem. Den Heiligen Geist in unserem Leben nicht zu dämpfen. Das musst du nicht alleine tun, dafür ist Jesus da. Dafür ist das Gebet, dafür ist die Bibel. Dafür kannst du in seinem Wort lesen. Das kannst du vor ihn bringen. Dass der Tröster, dass der Beistand bei dir ist. Du kannst zu Geschwistern gehen und für dich beten lassen. Du kannst deine Sünden vor ihnen bekennen, wozu die Bibel uns auffordert. Dass wir unsere Sünden einander bekennen. Drei Dinge, die ich heute gesagt habe. Wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann ist heute die richtige Entscheidung dafür, der richtige Moment für diese Entscheidung. Dass du deine Schulden nicht selber abtragen musst, was du nicht kannst, sondern dass er sie für dich bezahlt. Wenn du den Heiligen Geist noch nicht hast, dann ist heute der richtige Zeitpunkt, dir die Hände auflegen zu lassen, dass du ihn empfängst. Wenn du dich hast in Sünde verstricken lassen, ist heute der richtige Zeitpunkt, dazu umzukehren. Und wenn du die Gaben nicht anwendest, dann ist auch dazu der richtige Zeitpunkt. Bei all diesen Dingen, komm auf einen zu, komm auf mich zu, komm auf Janice zu und lass für dich beten. Ja, du bist nicht alleine in diesem Kampf. Egal an welchem Punkt du stehst, du bist damit nicht alleine. Du hast Geschwister, Glaubensgeschwister, die für dich beten können heute. Aber meine innige Bitte ist, verlass diesen Raum nicht, bevor du nicht eins davon festgemacht hast, wenn du an einem dieser Punkte, wenn es hakt. Wir werden heute auch zusammen das Abendmahl einnehmen. Und das ist ein Gemeinschaftsmahl, das ist eine Zeit, in der wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Wenn du an einem dieser Punkte, wenn du merkst, dass der Heilige Geist dich angesprochen hat, komm vorher zum Gebet und geh danach zum Abendmahl. Dass du frei in die Gemeinschaft mit Jesus kommen kannst, unbeschwert. Das ist sein Geschenk an dich. Ansonsten möchte ich euch bitten, dass ihr nacheinander zum Tisch vorne kommt und euch Traubensaft und ein Stück Brot nehmt, um den Corona-Regeln da auch Rechnung zu tragen. In der Nacht, da der Jesus verraten ward, da nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut auch zu meinem Gedächtnis.